In der neuesten Folge von Suica Talks reden wir über Gehörlosigkeit. Ein Thema, das vor allem auch gesellschaftlich eine Geschichte zu erzählen hat.
Da hat sie oft noch gehört, dass Gebärdensprache eben eine Affensprache ist. Sie ist bestraft worden, sie hat nicht dürfen gebärden. Sie hat sogar die Hände auf dem Rücken verschränken.
Wir reden über Politik, Recht und Unrecht, Chancen und Emotionen. Wie gestalten Gehörlose ihren Alltag und was sind die zukünftigen Aussichten? Suica Talks, die Plattform für kontroverse Diskussionen rund um gesellschaftliche, medizinische und politische Themen im Schweizer Gesundheitswesen.
Heute bei «Apropos» ein Ex-Präsident vor Gericht.
Mes chers compatriotes, en ce 31 décembre, au terme d'une année si pleine pour notre pays, c'est avec reconnaissance pour la
Conférence. 2007 ist Nicolas Sarkozy zum Präsident von Frankreich gewählt worden. Bis 2012 hat er das Land regiert. Jetzt steht Nicolas Sarkozy in Paris vor Gericht. Es ist ein einmaliger Prozess, ein Prozess, wo es um die Frage geht, ob der ehemalige libysche Diktator Muammar al-Gaddafi geholfen hat, Sarkozy zum Präsident zu machen.
Nicolas Sarkozy arriving at a Paris court for his fifth and biggest corruption trial. The former French president is accused of accepting millions of dollars of illegal funds for his successful 2007 presidential campaign.
Was steckt hinter diesen Vorwürfen? Könnten sie den ehemaligen Präsidenten ins Gefängnis bringen? Und wie reagiert man in Frankreich auf die ganze Affäre? Der Oliver Meiler, Frankreich-Korrespondent von Tamedia, hat den Sarkozy-Prozess besucht. Und über diesen Prozess reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Oliver.
Ciao Mirja.
Oliver, nimm uns doch mit als Tribunal de Paris. Du bist in den letzten Monaten 8 Mal dort gewesen. Was spielt sich dort aktuell für Szenen ab?
Ja, ziemlich spezielle Szenen natürlich für Frankreich sowieso. Man muss sich immer bewusst sein, dass ein Präsident oder dann halt ein Ex-Präsident wie in dem Fall von Frankreich eine enorme Aura umgibt, eine Machtaura, ganz egal, ob er ein guter Präsident ist oder war ist oder nicht, also auch im Ruhestand noch in Frankreich. Sind Präsidenten seit dem Anfang der 5. Republik, also seit 1958 und dem De Gaulle, quasi Monarchen, republikanische König und werden auch so behandelt, umgehen sich mit einem Hof von Ja-Säger und verlieren so schnell den Kontakt zum Boden, zum Volk. Fast jeden erleidet dann auch in einer Art von Hybris und sieht sich gewissermaßen für immer unter den Kronleuchter und den Goldbordüren durchs Leben gehen. So ein ehemaliger Präsident, also steht jetzt vor einem Gericht in Paris, einem total normalen Gericht, einem modernen Bau draussen bei der Ringstrasse von Paris, am Boulevard Peripherique. Und jeder, der will und bereit ist, ein bisschen Schlange zu stehen, der kann da dabei sein und zuschauen, wie ein früherer König vor dem Gericht nur noch ein Monsieur ist, also ein völlig normaler Bürger vor dem Gesetz. Es gibt Leute, die gehen zu jedem Prozesstag ein bisschen so, wie wenn man eine Serie auf Netflix schaut. Viele junge Leute auch sind dabei. Spannend ist es auf jeden Fall. Es fließt ein bisschen alles zusammen, die grosse Weltpolitik und die irgendwie kleine Kriminalität. Und dass der Nicolas Sarkozy vom Gericht mit Monsieur angesprochen wird und eben nicht als Monsieur le Président, habe ich symbolisch schon mal als einen sehr bemerkenswerten Aspekt erlebt. Und der Rest ist ein Prozess, der wahrscheinlich alles sprengt, was man in den letzten paar Jahrzehnten in Frankreich an möglichen Korruptionsfällen erlebt hat. Und eben, er ist beispiellos für die Republik.
Du beschreibst jetzt die grosse Fallhöhe und auch so ein bisschen den Show-Charakter von dem ganzen Prozess. Dass der Nicolas Sarkozy überhaupt vor Gericht ist, was ist der Hintergrund? Was wird ihm vorgeworfen?
Ja, um es ganz kurz zu sagen, wirft man ihm vor, dass er zusammen mit einem Dutzend anderen Personen, vor allem prominenten französischen ehemaligen Amtsträger und Mitglieder vom früheren libyschen Regime, eine Verbrecherbande gebildet hat, eine Association de Malfaiteurs. Und dass diese Bande einen Korruptionspakt geschlossen hat und als Folge daraus soll vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich von 2007, wie du gesagt hast, also eben der, wo der Sarkozy dann gewonnen hat, Millionen von Euro vom Regime, vom libyschen Herrscher Gaddafi nach Paris geflossen sind. Cash oder über Offshore-Konten. Und mit dem Geld soll der Sarkozy seinen sehr, sehr teuren Wahlkampf damals finanziert haben. Er ist riesig. Er hat die grössten Hallen gemietet, die teuersten Werbekampagnen gemacht. Gigantisch. So etwas hat man in Frankreich noch nie gesehen. Im Gegenzug, also wie der andere Teil von dem Korruptionspakt, soll der Sarkozy am Gaddafi versprochen haben, dass er ihn wieder auf die internationale Bühne bringt. Ganz prominent, dass er ein Geschäft zuhebt und dass er seinen Schwager, eine unsägliche Figur in seinem Regime, wo wir dann sicher noch werden, über ihn reden, aus den Fängen von der französischen Justiz befreit. Das ist der Vorwurf von der Staatsanwaltschaft, vom Pool gegen Finanzdelikt. Der wird dem Sarkozy also unter anderem Korruption im grossen Stil und natürlich illegale Parteifinanzierung vor. Im höchsten Fall riskiert er und die meisten von den Mitangeklagten 10 Jahre Haft und 375'000 Euro Buß. Also ziemlich unerhört. Was man auch noch sagen muss, der Sarkozy tritt in dem Prozess mit einer elektronischen Fußfesseln auf, der im Dezember in einem anderen Prozess rechtskräftig wegen Richterkorruption verurteilt worden ist. Also ja, das ganze Bild ist ziemlich einzigartig.
Die Korruptionsvorwürfe jetzt, die beziehen sich, du hast es gesagt, eben auf den Wahlkampf 2007, wo der Sarkozy am Schluss ja zum Präsident gewählt worden ist. Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, wie ist der Sarkozy damals in den Wahlkampf? Was hat ihn als Politiker charakterisiert?
Ja, also man muss nur schon sagen, dass er als Favorit in den Wahlkampf ist, als Star von der politischen Szene, er ist seit langem Innenminister gsi, einer, der im Fernsehen, ständig im Fernsehen war, immer überall angereist ist, wo etwas passiert ist. Er war immer laut, streng, also als konservativer Politiker sehr, sehr rechts. Er hat ein bisschen so geredet wie die extreme Rechte von Jean-Marie Le Pen.
Es gibt ja das bekannte Kärcher-Zitat, das damals die Runde gemacht hat.
Le terme nettoyer au Kärcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
Le mot nettoyer.
Et alors,
mais
qu'est-ce qu'il dit ça? On nettoie les trafics.
On nettoie pas des gens.
Et qui veut s'en sortir?
Wie ist der Stil in der Bevölkerung angekommen?
Ja, er hat das Land mit dem Stil gespalten, aber er war sehr populär mit seinem Land-Order-Kurs, also mit dem Anpackstil, der ihm so eigen war. Also wenigstens verbal, der Sarkozy war ein erfolgreicher Populist.
Auf der einen Seite hat man also einen Präsidentschaftskandidat, der hat gute Chancen, gewählt zu werden. Auf der anderen Seite hat man ja eben Libyen und den Machthaber Gaddafi damals. Was hätte der für ein Interesse können haben, sich einzumischen in den französischen Wahlkampf?
Ja, der Gaddafi war ja lange wegen Terroranschlägen Paria vom Westen. Libyen hat als Schurkenstaat gegolten. Und dieser Status, der hätte Gaddafi unbedingt loswerden, damit er auch das Geschäft mit dem libyschen Öl und vor allem dem libyschen Gas wieder so richtig zum Laufen bringt. Er war also sehr daran interessiert, Fürsprecher zu haben, die dafür sorgen, dass er wieder salonfähig werden im Westen. Und Frankreich war dafür wirklich ideal. Frankreich hat immer schon Italien, der ehemaligen Kolonialmacht in Libyen, seine privilegierte Stellung da wegnehmen wollen. Und darum ist der Sarkozy im Gaddafi wohl wie der ideale Promoter vorgekommen. Und darum soll er finanziert haben.
Laut der Anklage ist es dann 2005 zu einer Reihe von Treffen gekommen, die nachher grosse Folgen hatten in Libyen. Wer war anwesend bei denen?
Ende 2005 sind es Sarkozy und seine zwei wichtigsten Mitarbeiter und Wegbegleiter in Tripolis gewesen. Je allein, also 3 Besuche in 3-4 Monaten. Das streitet niemand ab. Die Gründe, die sie im Prozess vorbringen, wieso sie alle da gewesen sind, wirken allerdings sehr konstruiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Im Prozess ist es oft vorgekommen, dass Publikum und Reporter im Saal, das sind etwa 120 Leute jeweils, laut gelacht haben über die Ausflüchte der Angeklagten oder eben über das, was dringend der Anschein hatte, dass es Ausflüchte sind. Sehr belastend dabei ist, dass Sarkozy sein bester Jugendfreund und politische Vertraute, der Brice Hortefeux, und sein Wahlkampfleiter und späterer Generalsekretär im Élysée, Claude Guéant, sich in Tripolis heimlich mit dem Abdallah Senussi getroffen haben. Nicht einmal die französische Botschaft in Tripolis hat Bescheid gewusst. Und das ist ziemlich erstaunlich.
Der Senussi, der ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Wer ist er?
Ja, der Senussi war der Geheimdienstchef von Libyen, der Schwager von Gaddafi und das Hirn hinter allen grossen Terroranschlägen von Libyen im Ausland, unter anderem auch vom Bombenanschlag auf DC-10 von der UTA, einer französischen Fluggesellschaft, die es heute nicht mehr gibt. 1989 war das über die Wüste Teneré in Afrika. Der Flug sollte von Brazzaville nach Paris gehen. 170 Menschen sind umgekommen. Davon sind 54 sind Franzosen gewesen. Die französische Justiz hat Abdallah Senussi für das Attentat die Abwesenheit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das hat ihn daran gehindert, das Land zu verlassen, also Libyen zu verlassen. Er hat immer müssen fürchten, dass er verhaftet wird. Und dem kleinen Gaddafi hat das sehr missfallen, natürlich immer schon. Der Géant und der Ortefeu haben also den Terrorfürst von Tripolis getroffen, heimlich. Im Gericht haben sie dann behauptet, sie seien reingelegt worden, in eine Falle gelockt. Beide, einen im Oktober, der andere im Dezember. Und das sei ihnen so peinlich gewesen, dass sie bei der Rückkehr am Sarkozy, also ihrem Freund und Chef, nichts gesagt haben.
Wie plausibel ist das, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Sarkozy tatsächlich nichts von dem erfahren hat?
Ja, sagen wir mal so, nicht sehr plausibel. Die drei Männer sind so eng gewesen, dass man in Frankreich von einem Trio geredet hat, von einem Triumvirat mit dem Sarkozy im Zentrum. Also, wie das soll möglich gewesen sein, keine Ahnung.
Gibt es denn tatsächlich Hinweise, dass nach diesen Treffen Geld aus Libyen nach Frankreich geflossen ist?
Ja, also für 6,5 Millionen Euro gibt es Spuren. Man nimmt aber an, dass es viel mehr war insgesamt. Der wichtigste Mittelsmann in dieser Affäre, der Sia Takieddin, ein franco-libanesischer Geschäftsmann, ist zweimal mit Koffer voller Cash verwischt worden, als er von Libyen zurück nach Paris gereist ist. Das allein sind schon mal mehr als 3 Millionen gewesen. Der Takieddin war der Mann, der den Géant und den Ortefeu zum Terrorchef gebracht haben, zum Abdallah Senussi.
Eine andere Frage ist ja, du hast vorher die Popularität beschrieben vom Sarkozy. Hätte er das Geld aus Libyen überhaupt nötig gehabt?
Ja, für den Wahlkampf, den er geführt hat, hat er sehr viel Geld und sehr viele Leute gebraucht. Wie gesagt, der war riesig. Man kann sich allenfalls fragen, ob er so einen Wahlkampf nötig gehabt hat. Aber darum geht es in diesem Prozess nicht. Der Sarkozy hat geklotzt und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er das Geld dafür vom Gaddafi bekommen hat.
Das heisst, der Sarkozy hat geklotzt. Klar ist, was rausgekommen ist. Anfang Mai 2007 ist Nicolas Sarkozy zum Präsident gewählt worden von Frankreich.
Der Mann lässt sich feiern. Überschwänglich feiern. Kurz zuvor ist Nicolas Sarkozy zum neuen französischen Präsidenten gewählt worden.
Und wenig Monate später empfängt er dann den Gaddafi. Was war das für ein Besuch gewesen?
Ja, ein sehr pompöser. 3 Tage Staatsbesuch, nachdem der Gaddafi vorher seit 30 Jahren nicht mehr in Frankreich war. 3 Tage, mega gar nicht. 3 Tage, das ist normalerweise das, wo eine Königin oder der König aus London überkommt, wenn sie vorbeikommen. Der Gaddafi ist mit einer Gefolgschaft von über 100 Leuten angereist, hat sein Zelt im Garten vom Hotel de Marigny, gerade gegenüber vom Élysée bezogen und ist dann sogar eine ganze Woche geblieben. So gut hat es ihm gefallen. Die Franzosen waren irritiert gewesen, vor allem natürlich die Angehörigen der Opfer von der DCC, von der UTA. Aber der Sarkozy hat alles ausgesessen, sehr geduldig.
Der Gaddafi hat also eine grosse Bühne bekommen. Wenige Jahre später ist er mit dem recht vorbei gewesen. 2011, wir erinnern uns, sind in Libyen dann grosse Proteste ausgebrochen. Und am Ende dieser Proteste ist der Gaddafi gestürzt worden. Was ist jetzt passiert?
Ja, er ist gestürzt und der Sarkozy, der damals immer noch Präsident von Frankreich war, hat eine entscheidende Rolle gespielt beim Sturz von Gaddafi. Er war es, der für eine internationale Militärkoalition geworben hat, die Gaddafi dann zum Verhängnis geworden ist. Während der Operation sind auch viele Archive der Libyer zerstört worden. Hätte Gaddafi echt mit allen unsäglichen Geheimnissen sollen verschwinden, das fragt man sich jetzt in Frankreich. Vorwürfe über Millionen für Sarkozy im Wahlkampf 2007 hat es schon vor dem Sturz von Gaddafi gegeben. Vor allem einer von den Söhnen von Gaddafi, der Saif al-Islam, hat davon geschwätzt, er hätte den Sarkozy finanziert und hat ihn aufgefordert, den Libyern das Geld wieder zurückzugeben.
Es hat also damals schon Gerüchte gegeben über Korruption im Präsidentschaftsrennen. Der Nicolas Sarkozy ist ja bis 2012 an der Macht geblieben. Er hat dann die Wiederwahl nicht mehr geschafft. Jetzt hat es aber doch 13 Jahre gedauert, bis es den Prozess gibt. Wie ist das alles überhaupt rausgekommen am Schluss?
Ja, das ist vor allem einer Publikation zu verdanken. Mediapart, so heisst sie. Es ist ein sehr erfolgreiches Enthüllungsportal im Internet, völlig unabhängig, ohne Werbung, nur finanziert von den Lesern. Mittlerweile sind es etwa 250'000. Und die Investigativreporter von Mediapart haben immer wieder recherchiert, haben kompromittierende Dokumente gefunden, unter anderem ein Tagebuch, Spuren, von verdächtigen Geldflüssen, kuriose Villenkäufe, einen kuriosen Verkauf von Bildern. Und so ist es gar nicht anders möglich gewesen, dass sich irgendwann die Justiz einschaltet. 10 Jahre lang hat dann der Finanzpool von der Staatsanwaltschaft recherchiert und darum findet der Prozess erst jetzt statt.
Es ist also auch ein bisschen Geschichte über Journalismus.
Absolut.
Der Prozess, der ist jetzt losgegangen, der dauert noch bis am 10. April. Wie gross ist die Chance, dass all die Hinweise, du hast jetzt gewisse genannt, am Schluss so zu einem einheitlichen Bild führen, dass es tatsächlich könnte zu einer Verurteilung kommen?
Ja, der Sarkozy selber hat im Prozess einmal gesagt, dass die Indizien schon gravierend sind. Er hat aber auch gesagt, dass die Indizien nicht zusammenpassen würden. Das ist die grosse Frage. Kommt das Gericht zum Schluss, dass die Kette von Indizien, die gefunden worden sind, auch fest genug ist? Die leitende Richterin hat von Anfang an gesagt, dass es bei solchen Fällen, bei Korruptionsfällen, wo viel Cash fließt, selten der eine Beweis gibt, der alles belegt. Sie hat auch gesagt, dass der eine Beweis für sie auch gar nicht so brauche für ihre Entscheidung. Also es ist alles offen.
Was wird eine Verurteilung für den Nicolas Sarkozy bedeuten?
Also eine Verurteilung wäre nur schon mal einmalig, völlig beispiellos. Was man auch mal sagen muss, der Sarkozy haltet sich für das Opfer von einer politischen Verfolgung. Das ist seine Verteidigungslinie. Mit dem ersten Schuldspruch, wenn es denn einen gibt, ist das Verfahren natürlich noch nicht um. Er kann in die Berufung gehen, es weiterziehen. Aber trotzdem eine Verurteilung wäre natürlich ein Donnerschlag.
Der ganze Prozess, du hast beschrieben, hat ja auch eine extrem grosse Öffentlichkeit. Was bedeutet er für Frankreich?
Ja, wie er auch immer endet, dass der Prozess so stattfindet, mit dieser demokratischen, rechtsstaatlichen Würde und Ruhe, das ist ein schönes Zeichen für die Reife von dieser Republik.
Danke vielmals, Oliver, für das Gespräch.
Ja, danke dir, Miriam.
Wer noch die ganze Berichterstattung zum Sarkozy-Prozess möchte nachlesen oder auch weiterverfolgen, man findet das alles auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken einen aktuellen Artikel von Oliver Meiler gerne noch im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe, wie gesagt, geredet mit dem Oliver Meiler. Und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.